Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Am Sonntag hat die Steiermark einen neuen Landtag gewählt. Mit historischem Ausmaß. Denn die FPÖ wird dort mit fast 35% der Stimmen zur stärksten Kraft gewählt. Und ungefähr so viel hatte die Steirische Volkspartei vor dieser Wahl. Mit einem historischen Minus von 9% liegt die ÖVP aber künftig bei rund 27%. Ebenfalls ein historisch schlechtes Ergebnis hat die SPÖ eingefahren. Eine schwarz-rote Landesregierung geht sich künftig nicht mehr aus. Schuld daran ist laut der Steirischen Volkspartei auch der Bundespräsident. Denn seine Entscheidung, der FPÖ nach der Nationalratswahl keinen Regierungsbildungsauftrag zu erteilen, hätte für zusätzlichen Gegenwind gesorgt. Aber stimmt das? Und wie wirkt sich das Ergebnis in der Steiermark auf die Koalitionsverhandlungen im Bund aus? Mein Name ist Julian Kern und über die Folgen der steirischen Landtagswahl spreche ich heute mit Iris Bonavida. Hallo Iris.
Hallo Julian.
Und mit Daniela Prestschakowitsch. Hallo Daniela.
Hallo.
Iris, wie überraschend kam denn dieser doch sehr deutliche Wahlsieg der FPÖ?
Nicht vollkommen überraschend, denn man braucht sich eigentlich nur das Ergebnis der Nationalratswahl ansehen. Dort hat die FPÖ in der Steiermark 32% bekommen, also nur in Kärnten hatte die FPÖ mehr Zustimmung und selbst bei der EU-Wahl hatte die FPÖ 28% in dem Bundesland. Das heißt, die FPÖ hatte schon ein sehr großes Potenzial und es gab auch Umfragen von Mitte Oktober, die einen deutlichen FPÖ-Sieg vorausgesagt haben. Aber dass die FPÖ dann doch so deutlich abschneidet, nämlich mit um die 35%, war dann doch für einige überraschend, weil nämlich die anderen beiden Parteien, ÖVP und der SPÖ, recht weit dahinter gelegen sind. Und das war schon auch die Hoffnung dieser beiden Parteien, dass dieser Swing State Steiermark, wie man ihn sehr oft genannt hat, weil eben die Mehrheiten oft sehr knapp waren oder die Ergebnisse der Parteien recht knapp waren, dass da doch vor allem der ÖVP ein besseres Ergebnis gelingt.
Auffällig scheint ja, dass fast die Hälfte aller Erwerbstätigen die Freiheitlichen gewählt hat. Die FPÖ hat offenbar neue Wählergruppen erreicht.
Ja, also ganz offensichtlich, fast jede zweite erwerbstätige Person hat bei der FPÖ ein Kreuzel gemacht. Insgesamt waren es um die 42%, also zum Vergleich bei der ÖVP waren es ca. 20. Und das kann halt mitunter daran liegen, dass einerseits die FPÖ als Protestpartei gegen die vermeintlichen Eliten auftritt und ankämpft und andererseits aber auch sich als quasi als Arbeiterpartei so positioniert, dass sie gerade in Zeiten von Teuerung und Inflation die Unzufriedenheit vieler erwerbstätiger Personen halt auffängt, die sich eben trotz harter Arbeit finanziell unter Druck gesetzt fühlen.
Spannend zu beobachten war auch, dass der Finanzskandal der FPÖ Graz, wo rund 1,8 Millionen Euro Steuergeld verschwunden sein sollen, im Wahlkampf keine große Rolle gespielt hat. Warum eigentlich nicht? Und könnte diese Causa für Mario Kunasek noch zu einem Problem werden?
Das hat tatsächlich sehr viele Leute überrascht, wie wenig eigentlich über den Finanzskandal politisch im Wahlkampf gesprochen wurde. Bei der ÖVP könnte man argumentieren, naja, die Partei hat vor allem im Bund die Unschuldsvermutung recht hoch gehalten. Es laufen ja nach wie vor Korruptionsermittlungen gegen die ÖVP und ehemalige ÖVP-Funktionäre. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber da tut man sich natürlich schon schwer, einer anderen Partei vorzuwerfen, dass es womöglich Korruption in den eigenen Reihen gab. Das ist das eine. Aber auch bei anderen Parteien hat dieser Skandal eigentlich wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das mag auch daran liegen, dass er relativ komplex ist und sich schon sehr lange zieht. Und das ist auch eine Vermutung, die Katrin Steiner-Hämmerle dem Profil gegenüber geäußert hat, dass es oft so ist, dass wenn man als Partei Korruption, mögliche Korruption bei einer anderen Partei deutlich macht, dass das sozusagen dem Politik-Image als Gesamtes schadet. So, das war im Wahlkampf und weil du gefragt hast, ob da in Zukunft dieser Skandal noch Mario Kunasek einholen könnte, ja, tatsächlich, es laufen Ermittlungen, es gilt auch hier die Unschuldsvermutung, aber es ist noch völlig offen, ob es zu einer Anklage kommt oder nicht. Und sollte es zu einer Anklage kommen, wäre das natürlich eine Frage, die man einem etwaigen Koalitionspartner immer wieder stellen müsste. Können Sie koalieren mit jemandem gegen dem eine Anklage erhoben wurde, beziehungsweise der FPÖ selbst, ob sie dann eben Mario Kunasek halten kann. Da muss man noch einmal zur Erinnerung sagen, da geht es darum eben, dass 1,8 Millionen Euro verschwunden sind und Kunasek selbst wird ja auch Untreue vorgeworfen, da laufen die Ermittlungen, Kunasek weist es zurück, aber es gibt eben den Verdacht, dass er Parteimittel für den Bau seines privaten Hauses verwendet hat.
Eine Partei, die aus diesem Finanzskandal offenbar kein Kapital schlagen konnte, ist die Steirische Volkspartei. Die hat noch am Sonntagabend dem Bundespräsidenten die Schuld gegeben. Der Nichtregierungsbildungsauftrag an die FPÖ hätte zu zusätzlichem Gegenwind geführt. Wie valide ist denn diese Analyse?
Naja, genau, also es ist ja schon so, dass sich Christopher Drexler ja schon am Abend nach der Wahl als Bauernopfer der Republik bezeichnet hat. Also, glaube ich, ein Satz, der in die Geschichte eingehen wird. Gleichzeitig ist es aber so, die Iris hat es eh schon angesprochen, am Ende ist die große Überraschung ja ausgeblieben. Also schon im Wahlkampf hat sich das abgezeichnet, dass die FPÖ vorne liegen wird und dass es diesen vermeintlichen Dreikampf eigentlich auch gar nicht wirklich gegeben hat. Also das bestätigen auch Umfragen, die über das Jahr verteilt gemacht wurden. Dabei blieb halt die ÖVP konstant bei etwas über 20%. Und natürlich ist es bei der FPÖ dann so gewesen, dass das regionale Themen ihnen dann noch einmal gestärkt hat, ihnen Rückenwind gegeben hat. Und das zeigt vor allem das Ergebnis in Rottenmann, wo die FPÖ sogar 63% erreicht hat. Und das hat halt primär mit der Debatte rund um dieses Leitspital zu tun. Da geht es darum, dass die schwarz-rote Regierung das Klinikum in Steinach bis 2028 als Leitspital im Bezirk Liezen ausbauen wollte. Die Krankenhäuser Rottenmann, Bad Aussee und Schladming sollten dafür aufgegeben werden. Und die FPÖ war eben von Anfang an gegen diese Idee und konnte eben so vor allem in der Region Liezen sehr viel Zustimmung gewinnen.
Und man muss dazu sagen, was wäre passiert, wenn Van der Bellen dem Regierungsbildungsauftrag der FPÖ gegeben hätte, wenn die ÖVP ihrer Linie treu geblieben wäre, dann hätte ja die ÖVP abgelehnt, weiterhin mit Kickl zu koalieren. Also läuft meiner Einschätzung nach da auch der Vorwurf von Christopher Drexler ins Leere, weil dann wäre ja die Wählerinnenschaft ja erst recht dann grantig gewesen, nur halt eben nicht auf den Bundespräsidenten, sondern auf den ÖVP-Chef. Also auch da widerspricht er sich meiner Meinung nach und auch, also nicht nur sich selbst, sondern auch seiner Partei.
Bleiben wir gleich auf der Bundesebene. Wie wird sich denn dieses Wahlergebnis auf die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS auswirken?
Es wird die drei Parteien sicher weiter unter Druck setzen. In der FPÖ kann die Steiermark jetzt ja sagen, wir haben Platz 1 belegt, wir werden wohl den Landeshauptmann stellen. Und es stellt sich jetzt natürlich für Herbert Kickl die Frage im Bund, naja, warum kann ich nicht regieren? Und ÖVP, SPÖ und NEOS haben darauf immer die Antwort gegeben, wir wollen zusammen regieren, wir können das besser machen, wir können das anders machen, wir haben die Botschaft der Wählerinnen und Wähler verstanden und da müssen sie jetzt liefern.
Könnte das Wahlergebnis in der Steiermark auch für Karl Nehammer noch zu einem Problem werden, innerparteilich?
Theoretisch ja, wenn er es nicht schafft, eine Regierung zu bilden, könnten natürlich die Kräfte in der ÖVP stärker werden, die es ja jetzt auch gibt, die sagen, eigentlich wäre es besser, mit der FPÖ zu koalieren, die inhaltlich besser mit den Freiheitlichen können. Das könnte natürlich eine eigene Dynamik entwickeln, aber ich glaube, derzeit ist es schon noch so, dass der stärkste Teil der Volkspartei auf eine Dreierkoalition pocht.
Wagen wir am Schluss noch einen Ausblick auf die Steiermark. Wie geht es denn dort weiter? Wird Mario Kunasek der nächste steirische Landeshauptmann werden?
Also Mario Kunasek hat ja schon am Wahlabend dann gesagt, wir haben den Anspruch auf den Landeshauptmann, alles andere wäre verrückt. Ob er dann tatsächlich der erste FPÖ-Landeshauptmann in der Steiermark werden wird, bleibt aber noch abzuwarten, weil theoretisch könnte es quasi eine Abwehrallianz aus ÖVP, SPÖ und einem dritten Partner geben, die ihm sozusagen die Tür zur Grazer Burg im letzten Moment vor der Nase zuschlagen könnte, ähnlich wie es eben auf Bundesebene mit der FPÖ und Herbert Kickl passiert ist. Aber eine Anti-Kunasek-Koalition zu schmieden, würde auch Risiken mit sich bringen. So könnte der Protest weiter angeheizt werden und der FPÖ in ihrer bewusst inszenierten Opferrolle zusätzlich Antrieb geben. Und das könnte wiederum die politische Stimmung verschärfen und auch Einfluss auf kommende Wahlen haben, etwa auf die Wien-Wahl im nächsten Jahr.
Ja, bis zur Wienwahl im nächsten Jahr steht in der Steiermark und im Bund aber sicherlich eine neue Regierung bzw. Landesregierung. Wie es dort weitergeht, lesen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jederzeit auf profil.at. Für heute dürfen wir uns verabschieden. Danke Iris, danke Daniela für euer Kommen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.